Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir an diesem Tag mit dir über so wichtige Themen nachdenken dürfen. Wir danken dir, dass unser Leben nicht ohne dich abläuft. Wir danken dir, dass du in unser Leben hineingetreten bist. Wir danken dir, dass du uns in deine Nachfolge gestellt hast. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wir danken dir, dass wir uns damit auch deinem Willen, deinem Denken, deinen Worten aussetzen dürfen. Wir wollen das gerne tun. Und wir wollen auch gerne, dass deine Worte sich in unserem Leben abbilden, dass sie ihre Frucht bringen, dass sie ihre Bedeutung haben, dass sie bei uns gewichtet werden, stark gewichtet werden. Und das kriegst du hin. Bitte gib deinen Worten in unserem Leben Raum und zeige, wie du uns umbaust, wie du uns in dein Bild hineintransformierst, wie du unser Denken und unsere Kriterien immer stärker umsetzt in das, was dir gefällt. Wir wollen nicht hängen bleiben, wir wollen nicht stehen bleiben beim Status quo. Wir bitten dich, dass du mit deiner Botschaft, deiner Weisung unser Leben bestimmst. Lass dazu diesen Tag mit einem Baustein sein. Und auch diese Einheit, die wir jetzt zusammen haben. Das ist unser Gebet. Amen. Amen. Ich gehöre zu Jesus. Er hat mich in seine Nachfolge gerufen. Ich durfte Ja sagen zu ihm. Ich habe mich für ihn entschieden. Ich habe mich von Neuem geboren. Sie kennen die unterschiedlichen Formulierungen. Ich bin jetzt dabei. Ich gehöre zu ihm, das heißt, ich gehöre zum Himmel. Und wenn ich zum Himmel gehöre, aber auf Erden noch rumlaufen muss, dann hat das natürlich eine gewisse Bedeutung. Und genau darum geht es bei diesem Thema. Nachdem wir uns also ein ganz klein wenig in unserer Vorbemerkung abgesichert haben gegen unser doppelmulmiges Gefühl, unser protestantisches Gewissen beruhigt haben, nein, es geht allein um die Gnade, und auf der anderen Seite gemerkt haben, wir wollen nicht in das alte Schema einer Religionswelt abdriften, wir kennen unsere Rückfallgefährdung, konnten wir uns relativ offen und frei diesem Thema öffnen, was uns an der Bibel präsentiert wird. Und entdecken tatsächlich, wir haben es ja miteinander unsere Spur gezogen, entdecken tatsächlich, dass hier im Neuen Testament, insbesondere im Matthäus-Evangelium, wir einen sehr intensiven Weg gehen können, der uns beschrieben wird. Wir haben entdeckt, Jesus spricht ganz intensiv vom Lohn und vom Schatz. Er spricht davon zum einen vom Himmelslohn in Matthäus 5, 12. Er zeigt uns die verschiedenen Stufen nach in 5, 19. Er gibt uns diese ganz bewusste Religionsdistanz. Matthäus 6, dreimal täglich tätig, deutlich distanziert, klar kryptisch als Vorgabe. Er zeigt uns diesen Schatz an, diesen berühmten Schatz, von dem wir da reden. Wir haben nachgedacht über den Lohn, über einen bestimmten Einsatz. Wir sind weiter vorgegangen und waren Matthäus 19 angekommen, wo von dem Lohn der Nachfolge von bei Petrus die Rede ist und von dem Jesus, von der Jesus-Investition, und wir haben einen weiteren Themenbereich dann noch einmal angegangen mit Matthäus 25. Sie haben, die meisten haben es gemerkt, ich habe Matthäus 24 Ihnen angeboten und Sie haben es nicht gefunden. Komisch. Ja, also Matthäus 24 fängt diese Endzeitrede an und es sind zwei Kapitel, und in 25, da taucht ab Vers 14 dann auch dieses von mir da beschriebene Gleichnis von Jesus auf. Das war so ganz grob die erste Spur, die wir so miteinander gezogen sind. Und diese erste Spur hat uns ja schon erstaunlich gut getan. Denn wir haben ja da entdeckt, das ist ja ein ganz wesentliches Thema, und der Himmel spielt eine viel größere und unmittelbare Alltagsrolle, als wir normalerweise meinen. Der Himmel spielt eine viel größere Alltagsrolle, als wir normalerweise meinen. Und wenn wir jetzt das Matthäusevangelium einmal als Basis haben, dann können wir mit diesem Wissen um Lohn und um den Schatz auch ein Stückchen weitergehen und nehmen noch ein ganz klein wenig jetzt neben den Bibelstellen, die wir schon hatten, ein wenig intensiver apostolische Lehre auf und kommen da natürlich insbesondere zum Apostel Paulus. Und wenn wir zum Apostel Paulus kommen, dann ist für uns zum einen der erste Korintherbrief eine sehr wichtige Quelle zu unserem Thema des heutigen Tages. Und bei diesem Thema des heutigen Tages und dem Apostel Paulus landen wir also in 1. Korinther 3. Im 1. Korintherbrief Kapitel 3 nimmt uns der Apostel Paulus mit hinein in ein Thema, nämlich, dass ich in einer Gemeinde, einer Nachfolge, die zu der mich Jesus gerufen hat, jetzt unterwegs bin. Ich laufe ihm nach, ich gehorche ihm, ich diene ihm. Und das vergleicht er nun mit einem Dienst wie auf einem Ackerfeld. Und das Bild, das kennen Sie, er vergleicht es ja mit anderen, die auch tätig waren, mit Apollos. Er schreibt in 1. Korinther 3 ab Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Gedeihen gegeben, so ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, und Gott, der das Gedeihen gibt. Und dann ganz überraschend, der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Und jetzt kommt es, jeder aber wird seinen Lohn empfangen, nach seiner Arbeit. Noch einmal, damit das wirklich sich fest bei uns ankommt, mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit spricht hier der Apostel, der uns im Römerbrief das allein aus Gnade in unser Leben hineingesprochen hat, in gleicher Weise von einem Dienst, von dem es auch dann heißt, er bekommt seinen Lohn. Er wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bauch. Soweit, so klar. Und jetzt nimmt er dieses erste Bild, dieses Ackerfeldbild, und nimmt ein weiteres Bild. Dann kommt das Bild von einem Bauwerk, an dem ich dran teilhabe, an dem ich mitbaue. Er ist der Baumeister, aber ich arbeite mit. Und dann baue ich auf diesen Grund alle mit allen möglichen Materialien auf. Und Sie kennen diese Passage, denke ich. Da werden die hochwertige Materialien genannt und minderwertige Materialien genannt in dieser Bildsprache. Wenn jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, das ist das eine, oder Holz, Heu, Stroh, das Werk eines jeden wird es offenbar machen. Der Tag wird es klar machen. Das heißt, es kommt ein ganz bestimmter Tag, an dem das, was da gebaut worden ist, was da in der Nachfolge, einem Leben mit Jesus, irdischerseits gebaut worden ist, was das jetzt nun auf der anderen Seite, wenn der Tag der Offenbarung kommt, bedeutet. Und noch einmal, Vers 14, hochinteressant, wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wieder zum zweiten Mal in ganz großer Selbstverständlichkeit nimmt Paulus die Sprache von Jesus auf und nimmt sie in die apostolische Lehre hinein. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wir haben hier also eine ganz, ganz wesentliche Passage, die mit Lohn zu tun hat. Wo sind die Verbindungspunkte, die wir erkennen, zu dem, was wir jetzt schon gelernt haben bei Jesus im Matthäusevangelium? Zum einen natürlich, dass wieder zwischen Erde auf der einen Seite, meinem Leben jetzt, und einem Offenbarwerden zu einem himmlischen Termin unterscheiden. Das ist das eine, was sofort wieder da ist. Das zweite, was wir wieder erkennen, es geht um dieses Leben, um dieses Investieren, um dieses für Jesus Einsetzen meines jetzigen Lebens in dem Rahmenbedingungen, die Gott mir gegeben hat. In all der Unterschiedlichkeit, denken Sie an die Rede vom Metrum, die hilft uns wirklich. In all der Unterschiedlichkeit, wie er uns ins Rennen schickt, so dürfen wir ihm nachfolgen und in dieser Nachfolge für ihn tätig sein. Und mit diesem Bild nimmt er nun uns auf und sagt als nächstes, es wird ein Tag kommen, da wird das offenbar werden. Wir sprechen hier von einem Tag, den wir in unserer Sprache, je nachdem, wie Sie da konfessionell aufgestellt sind, manches Mal als Preisrichterthron beschreiben oder Preisgericht beschreiben. Diese Formulierung soll uns helfen, auch wenn sie ein bisschen komisch ist, sie soll uns helfen, dass wir unterscheiden. Und das Unterscheiden an der Stelle ist deswegen so wichtig, weil wir normalerweise wiederum nervös werden, wenn wir von einem Gericht hören. Ja, denn Gericht hat natürlich in unserem biblischen Denken die Bedeutung einer letztendlich mein ewiges Leben bestimmenden Bewertung. Darum geht's ja dann bei dem Gericht. Nun wissen wir ja, denke ich, aber ich erinnere Sie noch einmal daran, dass die, die an Jesus Christus glauben, mit dem Gericht nichts mehr zu tun haben. Ganz, ganz wichtig, diese Kardinalstelle aus Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, der hat das ewige Leben, er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ganz wichtige Stelle. Wir erkennen, dass das Gericht schon vollzogen wurde. Johannes 12. Die Krise geht über diese Welt. Das Gericht geht über diese Welt. Das Gericht ist ein Ereignis, was in Karfreitag vollzogen wurde und in meiner Annahme des Glaubens für mich Gültigkeit hat. Ja, das heißt, dieser Gerichtstermin, der für jeden Menschen da ist, ich muss offenbar werden vor Gott, das ist ein feststehender Terminus für alle Menschen aller Zeiten. Kein Geschöpf wird an diesem Termin vorbeikommen. Das gehört zur Würde des Menschen, dass er seinen Gerichtstermin bei Gott hat. Ob er davon weiß oder nicht, das ist nachgeordnet. Jeder Mensch hat jetzt schon seinen fixen Termin bei Gott, bei dem er offenbar werden wird für uns, vor ihm. Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben diesen Termin schon hinter sich. Der Gerichtstermin liegt nicht mehr vor mir, er liegt hinter mir. Das Gericht ist vorbei. Das heißt, ich habe ewiges Leben. So, das ist das eine. Aber jetzt kommt er hier, für die, die in Christus sind, eine Form von Gericht. Und das zu unterscheiden von dem Gericht, was über Leben und Ewigkeit entscheidet, hat man diesen Terminus vom Preisgericht oder Preisrichterthron. Und dann steht die Bildebene dahinter, nicht so sehr eine juristische Richterbühne, sondern mit dem Preisgerichtbild steht eher dieses Sportbild im Raum. Also dieses Bild vom Stadion, vom Lauf und am Ende von der Bewertung und von dem Preis für das, was da gelaufen ist. Das ist dann der Gedankengang. Und das passt natürlich sprachlich viel besser zu dem, was wir jetzt bei unserem Thema haben, wenn vom Lohn und von Preis und von Ruhm die Ehre ist, die Rede ist. Auch nachher noch kommen wir im 1. Korintherbrief zu Kapitel 9, wo Paulus dieses Sportbild genau benutzt. Also, er nimmt uns rein in einen Gerichtstermin, ein Preisgericht, wo mein Leben in Christus bewertet wird. Nochmal zur Klarheit, es geht nicht um mein ewiges Leben. Mein ewiges Leben habe ich in Christus. Ja? Sondern was es jetzt hier geht, ist um mein Leben in der Nachfolge mit Jesus, um mein Leben, was täglich gelebt worden ist. Darum geht es. Und da entdecken wir nun, dass Apostel Paulus sagt, da kann man natürlich ganz verschieden unterwegs gewesen sein. Da kann man ganz verschieden unterwegs gewesen sein. Da kann man hier eben gepflanzt und begossen und gearbeitet haben und jeder wird seinen Lohn empfangen, entsprechend seiner Arbeit. Erste Welt, zweite Welt, da kann man gebaut haben mit Gold, Silber, Edelstein oder mit Holz, Heu, Stroh. Man kann also hochqualifiziert gebaut haben und minder qualifiziert gebaut haben. Nochmal, immer im Metrum denken. Ja, immer im Metrum denken. Und das macht einen Unterschied aus, und zwar einen doppelten Unterschied. Einmal, er wird Lohn empfangen, wenn dessen Werk bleiben wird, wenn es Bestand hat vor diesem Gott. Andere Formulierung, er wird Schaden leiden. Das heißt, Schaden leiden ist die Formulierung, die gebraucht wird, um eine Minderung zum Ausdruck zu bringen. Logisch. Noch einmal steht er da, nicht so, als ob er nicht mehr gerettet wäre. Das ist davon nicht betroffen. So, es geht um dieses Ankommen aufgrund meines Nachfolgelebens in der Gegenwart meines Gottes. Preisrichterthron, ganz wichtiges Thema. Und dieses Thema wird nun von Paulus so weitergeführt, dass er in Kapitel 4, wenn Sie mal weitergucken, das noch einmal aufnimmt. Und zwar sagt er dann in Kapitel 4, Vers 2, nun fordert man von den Haushaltern nicht mehr, als dass sie treu befunden werden. Also er selber als ein solcher Ökonom war nun tätig in seinem Maß und diese Treue wird bewertet. Und er sagt nun, innerweltliche Bewertungsmaßstäbe sind da sekundär. Sehr interessant, sehr interessant. Das heißt, wie das ein anderer empfindet oder beurteilt, was Sie oder ich getan haben, Es sekundär. Entscheidend ist, was er dazu denkt, wie er das sieht, wie er das einschätzt. Und zwar richtet deswegen nicht vor der Zeit, Vers 5, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott, bis jetzt. Aber dann wird es eben offenbar werden. Auch das Trachten der Herzen wird offenbar werden. Und dann wird einem jeden von Gott sein, es kommt nicht Lohn. Jetzt kommt hier ein Ersatzwort, ein anderes Wort. Sein Lob widerfahren. Sein Lob widerfahren. Das heißt, wir merken plötzlich, wir sind jetzt eben nicht mehr in diesem, nur in diesen Entlohnungstarifspielen, die wir haben, sondern der Belohnungsbegriff wird jetzt hier tatsächlich eingeführt. Plötzlich steht für Lohn ein anderes Wort. Es steht für Lohn Lob. Für Lohn steht Lob. Das heißt, hier merken wir diese Welten, in die wir hineingeführt werden, wo Paulus sagt, ja, dann wird gelobt. Und dieses Loben, von dem hier die Rede ist, das haben wir schon ein ganz klein wenig touchiert. Ich habe nur nicht so richtig viel Zeit Ihnen gelassen, das bewusst wahrzunehmen. Nämlich in dem, was ja in diesen großen Gleichnissen bei Jesus in Matthäus 25 steht. Denn in Matthäus 25, 14 fortfolgende, dieses Gleichnis von anvertrauten Zentnern, da kommt ja nach langer Zeit der Herr dieser Knechte, er fordert Rechenschaft von ihnen, dann tritt herzu, der 5 Zentner empfangen hat, legt weitere 5 Zentner dazu und spricht, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Und dann sprach sein Herr, fast wie 1. Korinther 4, du tüchtiger und treuer Knecht. Das war der Bewertungsmaßstab. Erinnern wir uns? Man sucht nicht mehr an den Haushalten, als dass sie für treu erfunden werden. Paulinische Sprache. Jesus Sprache, du tüchtiger und treuer Knecht. Also für das Ökonombild taucht dir die Knechtsbegrifflichkeit ein. Du bist über wenigem treu gewesen, deine 5 Zentner in Anführungszeichen. Ich will dich über viel setzen, Lohn, Lobgedanke. Und jetzt hier die Formulierung, gehe hinein zu deines Herrn Freude. Das heißt, hier bekommt einer eine ganz bewusste Anerkennung. Eine Anerkennung von dem lebendigen Gott. Gott sieht ihm in die Augen und sagt, das war gut. Das war gut. Und das bekommt der Nächste genauso gesagt, der dann auftritt, Nummer 2, Nummer 3, unsere Katastrophenpersonen, die haben wir ja schon miteinander besprochen. Das heißt, von 1. Korinther 4, 3 und 4 her haben wir dieses Offenbarwerden eines Menschenlebens, das in Christus gelebt wurde vor dem lebendigen Gott. Dieser Termin, dieser Preisrichtertermin, der ist ein ganz wichtiger Ort für unser Leben. Der lebendige Gott wird unser Leben in Christus vor ihm offenbar machen. Und wir werden unser Lob empfangen. Aber es wird auch Fälle geben, wo es zur Minderung kommt. Und das Minderungsphänomen, das haben wir ja jetzt im Lukas-Evangelium in Kapitel 19 gehabt. Matthäus 25, Katastrophe. In Lukas 19, ab Vers 11, in dem Parallelgleichnis mit seinen Änderungen, da bekommt es ja zur Minderung, indem dann dieser Person, die sich so gegen den Herrn aufgebaut hat, dass dieser Person gesagt wird, nehmt das Pfund von ihm weg. Da kommt ja auch die Minderung zum Ausdruck. Ja, da kommt die Minderung zum Ausdruck. Die Minderung an Ehre, die Minderung an Lob, die Minderung an Anerkennung, die Minderung an Teilhabe an der zukünftigen Welt. Wir kommen gleich noch drauf. Das heißt, es findet sowohl ein Minderungsprozess statt, wenn in der Weise nicht gut in der Nachfolge Jesu Christi gelebt wurde. Es findet eine Förderung statt, Lob, wenn entsprechend das hier so gelebt wird. Immer im Metrum gedacht. Und das nimmt Paulus auf und in einer großen Klarheit spricht er nun davon. Wenn wir 1. Korinther 3 haben, 1. Korinther 4 haben, dann brauchen Sie für unseren Kopf noch 2. Korinther 5, Vers 10. Denn in 2. Korinther 5, Vers 10 sind wir im paulinischen Denken dann schon in unserem Leben angekommen, in der Gegenwart Gottes. Und dann heißt es da, ich lese 2. Korinther 5, Vers 8, wir sind getrost, wir haben viel mehr Lust, den Leib, das Leben zu verlassen und endlich daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Sehr schöne Formulierung. Ja, in dieser Formulierung bringt Paulus beides zum Ausdruck. Ich muss ja noch unterwegs sein, mache ich. Ich bin noch in der Nachfolge, mache ich. Aber das ist nicht der Höhepunkt meines Daseins. Ganz bestimmt nicht. Sondern der Höhepunkt meines Daseins wird dann tatsächlich kommen, wenn ich aus diesem System raus darf und in seine unmittelbare Gegenwart hineingehen darf. Ganz klar. Das ist das Ziel aller Jesus-Leute. Das ist noch nicht das Ziel. Jetzt sind sie noch unterwegs. Ziel kommt noch. Aber dann bin ich da und dann, wir müssen alle offenbar werden vor diesem Richterstuhl Christi. Und jetzt sagt das Luther-Übersetzung, damit jeder seinen Lohn empfange. Steht es bei Ihnen auch? Manche schütteln den Kopf. Die den Kopf schütteln, haben vielleicht eine Elberfelder-Übersetzung. Ja, genießen Sie Ihre Elberfelder, denn in diesem Augenblick hat die Elberfelder recht. Ja, das Wort Lohn steht nicht da, es wurde sinngemäß ergänzt. Ja, es heißt eigentlich nur, damit ihr das Seine empfange, für das, was er getan hat zu Lebzeiten, es sei gut oder böse. Das heißt, hier wird wieder angespielt auf diesen Termin, der für Jesus, Leute, ansteht. Ich werde mit meinem Leben offenbar werden vor Jesus Christus. So, und das ist natürlich eine ganz, ganz wesentliche Passage, die hier zum Ausdruck kommt. Es kommt die Zeit für Lohn. Denken Sie an die Offenbarung. Kapitel 11, es kommt die Zeit für Lohn, es kommt die Zeit für Lob, es kommt die Zeit für Anerkennung. Ja, natürlich. Verstehen Sie, kenne ich Sie ja zu wenig, was Sie jetzt in den letzten drei Sätzen gedacht haben. Dass Sie dachten, oh Schande, das sollte ich ja mal ein bisschen stärker ins Visier nehmen. Oder ob Sie sagen, ja hoffentlich bald. Ist ja völlig verschieden, wie das Thema ankommt. Wissen Sie, was ich meine? Es kann ankommen im Sinn von, habe ich, glaube ich, verdrängt. Oder, mein Gott, wie lange muss ich noch warten? Woran hängt das denn? Das hängt natürlich unter anderem daran, lassen Sie das offen auf die Karten auf den Tisch legen, liegt daran, ob das in irgendeiner Weise bisher mein Leben auch bestimmt hat, zu sagen, ja, mein Gott, na klar, ich arbeite auf den Tag zu, an dem ich vor dir stehe. Ich lebe auf diesen Tag zu, an dem ich in deiner Gegenwart sein werde. Ja, selbstverständlich, das ist mein absoluter Zielpunkt. Ich habe so ein paar Zwischensteps hier, aber der eigentliche Zielpunkt ist, ich werde vor Jesus stehen. Ich werde vor Jesus stehen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, dass ich vor Jesus stehen werde, aber es wird so sein. Weil er für mich alles getan hat, weil er mich geliebt hat, weil er alles für mich gemacht hat, habe ich mit Ihnen, die Sie in Christus sind, und meinen Platz im Himmel. Ja, selbstverständlich. Gerichtstermin liegt hinter mir. Termin, in die Augen von Jesus zu gucken, liegt vor mir und vor Ihnen. Herr Jesus, da bin ich. Und angesichts dieses Termines ist natürlich der eine Gedanke an mein Gott. Alles, was irgendwo mit Schrott in meinem Leben zu tun hat, und zwar ganz streng nach dem Eisbergmodell, also das, was ich ja nur sehe, den meisten Schrott sehe ich ja gar nicht, Gott sei es gedankt, ja, den Schrott meines Lebens auf dem Eisberg wurde. Mein Gott, ich werde diesen Schrott tagtäglich in deine Gegenwart hineinbringen. Denn alles, was auf dieser Seite geklärt ist, ist geklärt. Gott ist ja wunderbar vergesslich. Vergessen Sie das nie. Alle meine Schuld, alles, was nicht bestand hat vor ihm, ja selbstverständlich, kommt doch da nicht mehr zur Sprache. Manche haben eine ganz eigenartige Vorstellung. Das ist getilgt. Denken Sie an den berühmten Satz am Ende vom Propheten Micha. Versenkt in die Tiefen des Meeres. Da ist gar nichts mehr. Oder mein Satz, den ich schon so oft zitiert habe, der stimmt immer noch von Thielicke. Die durchgrabenen Hände Jesu streichen meine Biografie durch. Da wird unglaublich viel wieder ausgetilgt. Das sind so viele Passagen, Lücken, nichts mehr da, Ende, aus. Ich sage, danke Gott, weg, 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 weg. Das heißt, der Termin ist kein Paniktermin, sondern der Termin ist ein Termin, wo ich sage, mein Gott, ich habe mein Leben leben dürfen unter deiner reinigenden Gerechtigkeit, ja selbstverständlich, tagtäglich deiner reinigenden Gerechtigkeit. Und streng nach dem Eisbergmodell sage ich, mein Gott, nimm den Rest bitte auch weg, den ich gar nicht mehr weiß. Und lebe jetzt im Dienst für Jesus meinen Alltag, innerhalb des mir, des Ihnen gegebenen Metrums. Das heißt, der Termin wird ein Termin für Sie werden. Hallo? Des Staunens, der Freude, der spannenden Erwartung, der Augen, in die sie sehen werden. Sie werden in die Augen von Jesus sehen. Sie werden in die Augen von Jesus sehen. Und er wird ihnen sagen, endlich bist du da. Sagt, ja, mein Gott, hat ewig lang gedauert. Du hast mich so lange rumlaufen lassen. Hättest es abkürzen können, aber du wolltest es nicht. Also jetzt bin ich endlich da. Endlich da. Und da gehörst du auch hin. Denn hier bist du ja zu Hause. Wir sind getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und zu Hause zu sein bei dem Herrn. Vergessen Sie es bitte nicht. Sie haben hier nur Fremdlingsgaststatus. Nur Gaststatus. Einfach weiter, weiter, weiter mit Ihrer begrenzten Aufenthaltsgenehmigung leben und weiter marschieren. Ja? Ich bin zu Hause bei dem Herrn und er schaut mir in die Augen und dann kommt aus seiner Perspektive das zur Sprache, was in diesem Leben in Jesus Christus, in ihm, mit ihm, durch ihn, für ihn gelebt wurde. Ja, ist doch ein guter Termin. Ist doch ein guter Termin. Gelebt durch die Reinigung von Jesus Christus, mit ihm unterwegs gewesen, von ihm erwartet, damit ein jeder von euch sein Lob empfange. In meinem Schrott will ich da nicht mehr auftauchen. Was glauben Sie, warum das Paulus sagt? Warum das Paulus irdisch sagt? Ach, Sie werden doch nicht mit ihrem Sperrmüll da drüben ankommen wollen. Auf gar keinen Fall. Das werde ich alles vorher entsorgen. Das nehme ich doch nicht mit. Das Geraffel, was kein Mensch mehr will, was ich nicht mehr will. Mein Gott, das ist alles hier. Das ist alles hier. Holz, Heu, Stroh, Stoppel, alles hier. Ich gehe rüber mit den Materialien, der lebendige Gott auf seine Weise werden wird. Preisgerecht, ganz wichtiger Termin. Ganz wichtiger Termin. Planen Sie ihn ein, leben Sie unterm Kreuz, freuen Sie sich auf diesen Tag. Haben Sie es? Planen Sie ihn ein, leben Sie unterm Kreuz, freuen Sie sich auf den Tag. So sieht's aus. Und bis dahin, 1. Korinther 3, 1. Korinther 4, 2. Korinther 5, bis dahin, sagt Paulus, 1. Korinther 9, bis dahin bin ich natürlich jetzt in dieser berühmten Kampfbahn des Glaubens. Und deswegen haben wir das Preisgericht vorgemacht, weil jetzt passt die Sprache dazu. Denn dieses ganze Stadionbild, was ja die Bibel sehr stark in sich trägt, kommt natürlich im 1. Korintherbrief Kapitel 9 sehr stark, im Philipperbrief Kapitel 3 sehr stark und im Hebräerbrief Kapitel 12. Da haben sie diese Sprache von diesem runden Lauf, Hebräer 12. Gleich am Eingang finden wir diese Passage, Hebräer 12 ab Vers 1. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Da haben sie ihn. Sie haben es dann noch einmal eben im Philipperbrief Kapitel 3, dort haben sie es ab Vers 14. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Und sie haben es jetzt hier in 1. Korinther 9 ab Vers 24. Wisst ihr denn nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aus Ungewiss. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Hochkonzentrierter Nachfolgelauf, hochkonzentrierter Nachfolgelauf, tatsächlich. Das ist eine ganz wichtige Ebene, die mit hineinspielt in unser Thema. Hier sind Personen in die Nachfolge gerufen und sind nun in dieser Nachfolge, in dieser Kampfbahn, in diesem Stadion. Und dieser Lauf, den sie haben, ist kein 100-Meter-Sprint. Das ist der berühmte Marathon. Das ist der berühmte Marathon. Da müssen Sie sogar zwischendurch raus aus dem Stadion, um dann außen noch rauszulaufen. Am Ende kommen Sie dann wieder rein. Ja, aber auf jeden Fall, Sie haben hier diesen ganz langen Lebenslauf im Sinn eines Marathons. Und dann bekommen Sie am Ende den Siegespreis. Sie kennen diese Sprache. Die Sprache der Bibel vom Siegespreis ist einmal dieser Stephanus, dieser Kranz, der Siegeskranz. Die Materialien sind verschieden. Sie wissen, das war dann manchmal Lorbeer. Oder auch anderes Gemüse, was man einem da umgehängt hat. Das ist das eine. Das andere ist dann eben im griechischen Trabeion, das ist der Kampfpreis. Das heißt, es gab natürlich auch ein entsprechendes Sportgeld dafür, was da abgelaufen ist. Und wir haben nun diese Formulierung eben hier im ersten Korintherbrief. Und deswegen sagt jetzt hier der Apostel Paulus, das ist für mich eine ganz klare Realität. Und in dieser Realität bin ich nun tatsächlich damit beschäftigt, meine Runden zu drehen. Und wieder entdecken Sie es? Ich hoffe, Sie entdecken es. Das ist ja nicht ein Thema, wo ich sage, am Ende meines Lebens kümmere ich mich dann noch mal um den Kampfpreis oder um den Stephanus. Ich kann ja nicht jetzt dann am Ende in meinen Marathon einsteigen, sondern das Ganze ist der Marathon. Verstehen Sie? Das Ganze. Das heißt, es ist ein tägliches damit beschäftigt sein, dass ich da gerade meine Runde ziehe. Tatsächlich. Wir kommen gleich beim Ergebnis drauf, dass man das wahrnimmt, wie hier die Bibel Jesus-Beziehung, Nachfolge wahrnimmt. Ich bin da täglich mit beschäftigt. Er sagt das ja hier. Jeder, der da mitläuft, normales Sportbild, der sagt ja nicht einfach, ich laufe ja mal los, wird schon irgendwie werden. Sondern der trainiert ja. Das heißt, jeder aber, der da so kämpft, also das Bild vom Lauf oder vom Faustkampf, zwei Bilder kommen ineinander, der enthält sich aller Dinge. Ja, das ist wahr. Also Sie haben jetzt noch nie gesehen, dass da einer irgendwo bei einer Reitathletik-EM oder WM oder Olympia oder sonst irgendwie da zu seinem 1000-Meter-Lauf mit einem Rucksack da steht und Wanderstiefeln und vielleicht noch zwei Handtaschen und dann mal so eben da so sagt, jetzt latschen wir mal los. Sondern Sie wissen, die sind alle in ihrem entsprechenden Dress da, aufgewärmt, top, mit allem, was dazugehört, weil die genau wissen, ich muss jetzt hier tatsächlich alles liefern, ich kann mich damit mit nichts belasten, ich muss da irgendwie durch. Ganz klar, ganz klar. Und das ist das Bild. Er nimmt dieses Bild, er nimmt es fürs geistliche Leben. Nein, er will nicht stressen in einer negativen Weise, er will nur zum Ausdruck bringen, das ist ein Alltagsding, was in den Alltag reingreift. Das mache ich nicht nebenbei. Das mache ich nicht zusätzlich. Das wissen Sie alle, dass so eine Sportveranstaltung, die da ankommen, die haben ja nicht am Morgen gesagt, oh, heute Abend laufe ich mal da mit. Es gab ja einen langen Vorlauf, dass sie überhaupt in der Lage sich sahen, da mitzuhören. Das heißt, sie haben sie da eingebracht. Und jetzt sagt Paulus, nehmt doch dieses Bild und dann kriegen die nur ihr komisches Gebüsch um den Hals gehängt. Und dafür machen die wirklich alles. Da machen die alles für. Und bei euch heißt es, ihr bekommt einen ganz anderen Siegespreis, einen ganz anderen Stephanos, einen Siegeskranz, den Gott euch geben wird. Und der Siegeskranz, von dem da die Rede ist, da versuchen wir natürlich ein bisschen den zu spezifizieren. So ähnlich wie wir den Lohn versucht haben zu spezifizieren und es uns ja nicht so arg geglückt ist, um es mal vorsichtig zu sagen. So versuchen wir jetzt mal den Stephanus genauso zu spezifizieren. Und dieser Stephanos, der lässt sich auch nicht spezifizieren. Es heißt nämlich komischerweise immer mit so einem Genitiv, der ihn erklären soll. Einmal im Philipper 3, Vers 14. Es ist der Siegespreis, der Siegeskranz der himmlischen Berufung. Hilft jetzt nicht durchschlagend weiter. Ja? Oder noch einmal dann im 2. Timotheusbrief ist es der 2. Timotheus 4, das hat das Paulus noch einmal von diesem Siegespreis, da sagt er dann in Kapitel 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und Vers 8, jetzt kriegt ich die Krone, sagt Luther, da ist dann Stephanus, also der Kranz der Gerechtigkeit. Aber sowohl das Bild von der himmlischen Berufung, auch als das Bild von der Gerechtigkeit, bleiben für uns wieder so ein bisschen, was ist der Inhalt danach? Ja, wir kriegen es wieder nicht, auch bei dem Kranzbild, wir kriegen es nicht detaillierter für uns. Also ich kriege jetzt meinen Kranz, das heißt, ja, das ist wiederum nicht fassbar, es sammelt sich wieder bei Ihrem biblischen Wahrnehmen ab. Aber wir haben den Apostel Paulus in dieser Sprache vom Preisgericht. Wir haben unseren Apostel Paulus in der Sprache von diesem Siegespreis. Und wenn wir ihn da so haben, dann sehen wir ihn natürlich insbesondere, dass er nun dieses Bild vom Stephanus nochmal besonders gebraucht, wenn es an die Schnittstelle geht zwischen seinem irdischen Leben und dem zu Jesus gehen. Und das ist natürlich der berühmte 2. Timotheusbrief. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, da sagt er das so, 4, Vers 6, ich werde schon geopfert und die Zeit meines, Luther sagt, die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Das klingt so ein bisschen eigenartig, ja, meines Hinscheidens ist gekommen. Das Wort, was da steht, ich liebe dieses Verb, was da steht, meint eigentlich was ganz anderes. Das meint, wenn Sie in der Schifffahrt sind, an einem Hafen sind und das Schiff liegt zum Auslaufen bereit und das entsprechende Personal kommt und nimmt die großen Taue und löst die. Das ist das Hinscheiden, ja. Das heißt, die Taue werden gelöst, das Schiff kann also jetzt weg. Und wenn man derzeit das sagt, Paulus sagt, das Ding ist noch im Hafen, aber jetzt geht es tatsächlich auch schon los. Und dann sagt er doch, ich habe nämlich den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, alles im Plusquamperfekt, wunderschön, also alles vorbei. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Das heißt, er geht mit einer großen Erwartung, wie ich vorhin sagte, einer großen Erwartung auf den Tag zu, wenn er aus dem irdischen Leben ausgestiegen ist und in die Gegenwart Jesu Christi tritt und freut sich auf diesen Tag. An dem Tag wird mir der gerechte Richter das geben, nicht aber allein mir, wo komme ich hin, sondern auch allen anderen, die in gleicher Weise seine Erscheinung lieb haben, sagt Paulus im 2. Timotheusbrief. Weil dem so ist, Philipper 3,14, weil dem so ist, kann Paulus sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung des Siegespreises Gottes in Christus Jesus. Ich hoffe, Sie spüren diese Kräfte. Die Kräfte sind keine Beharrungskräfte. Die Kräfte sind keine Rückwärtsgangskräfte. Die Kräfte sind keine Zukunftsverhinderungskräfte, sondern die Kräfte sind alles enorme Zugkräfte. Vorne ist gut. Vorne ist gut. Vorne ist Zukunft. Vorne ist Jesus. Vorne ist Himmel. Also auf keinen Fall den Rückwärtsgang. Auf keinen Fall abbremsen. Auf keinen Fall mitleidig rückwärts gucken, sondern glasklar nach vorne gucken. Sehen Sie diese Dynamik, Philipper 3, ganz klare Dynamik. Das ist mir sehr, sehr wichtig für Jesus, Leute. Sehr, sehr wichtig. Genießen Sie jeden Geburtstag. Genießen Sie ihn. Ja, weg, 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 super. Das haben wir auch erledigt. Auch weg, auch weg. Das heißt, die Restzeit, die Restlaufzeit wird geringer. Halleluja. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Philipper 3, das ist eine klare Ansage. Eine Dynamik, die nach vorne geht, eine Dynamik nach vorne, weil ich in die Gegenwart meines Herrn trete. Ich habe den wichtigsten Termin doch vor mir. Ich gehe doch nicht zurück. Ah, Sie sehen doch diese Bilder immer wichtig zu begreifen, wenn Sie auf einer Wanderung sind. Sie sind auf einer Wanderung. Sie haben das Gipfelkreuz vor sich. Und Ihre Kinder drehen um in ihrer Dösigkeit. Ja? Und laufen noch mal 10 Meter zurück. Kerle, sei froh für alles, was du schon geschafft hast. Ja? Und dann machen sie noch mal 3 Gummibärchen mehr, noch mal für 10 Meter weiter. Aber alles, was zurückläuft, ist doch kontraproduktiv. Und dieses Rückwärtsleben von manchen Christen, ich krieg's nicht in meinen Kopf. Was wollt denn hinten? Vorne ist das Ziel. Vorne ist das Ziel, vorne ist Jesus, vorne ist der Himmel, vorne ist der Termin, wo ich in seine Augen gucke, hinkriege ich den nicht. Und deswegen sind Sie mit mir dankbar und glücklich für alle Dynamik Ihres Lebens nach vorne. Und für alle, die schon eine hohe Laufzeit haben wie ich. Ich bin absolut zu beglückwünschen. Das meiste liegt schon hinter mir, Rest muss ich noch schaffen. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Philipperbrief. So, jetzt fehlt mir aber noch etwas. Denn bei Paulus habe ich jetzt nicht nur das Preisgericht, ich habe nicht nur das Lob und die Freude auf den Tag, ich habe nicht nur den Siegespreis, sondern Paulus bringt uns noch einmal ein weiteres Thema mit ein. Und das passt super rein in das, was wir von Jesus schon wissen. Nämlich im Kolosserbrief bringt er noch einmal eine neue Farbe mit rein, sprachlich, nicht inhaltlich, sprachlich, indem er im Kolosserbrief das neue Leben der Jesus-Leute beschreibt. Und er beschreibt es so, das war lange Zeit, das fand ich immer nett und gut, war das der Vers für den 1. Januar in der christlichen Tradition. Dieser berühmte Satz aus Kolosser 3, alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott dem Vater durch ihn. Und ich fand das immer gut, mit dem Satz den 1. Januar anzufangen, aber das haben sie irgendwie gestrichen, weiß auch nicht warum. Also, alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, dank Gott, dem Vater durch ihn. Mein gesamtes Leben ist hineingenommen in eine Jesus-Beziehung. Ich bin nie außerhalb der Jesus-Beziehung. Ich bin nie außerhalb der Jesus-Beziehung. Alles, was im Leben der Christen geschieht, geschieht innerhalb ihrer Jesus-Beziehung. Ich bin nicht zweigeteilt. Ich bin nicht der Mensch mit Jesus und dann bin ich noch der Normale. Ich bin immer der eine Mensch mit Christus, in allem, was geschieht, in allem, was geschieht. Und jetzt kommt der Clou. Weil alles, was geschieht, mit Christus geschieht, hat auch alles, was geschieht, vor Christus seine Relevanz und Bedeutung. Wow. Weil alles, was geschieht, mit Christus geschieht, hat auch alles, was ich tue, bei Christus Relevanz und Bedeutung und steht deswegen zur Belohnung noch aus. Oh, das ist gut. Und jetzt nimmt der Apostel Paulus uns mit hinein, Kolosser 3, in die berühmte, seine berühmte christliche Haustafel. Und in den christlichen Haustafeln 3,18 fortfolgende nimmt er dann die Frauen und die Männer und die Kinder und die Sklaven und die Herren und alles, was dazugehört. Und dann kommt der Satz, auf den ich jetzt eingehen möchte. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist doch ein faszinierender Arbeitnehmersatz. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Der macht es ihnen erträglicher. Glauben Sie es mir. Der macht es ihnen erträglicher. So, aber das ist doch gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste kommt danach. Denn ihr wisst, und wir sagen, nee, Paulus, wissen wir nicht, aber es ist gut, dass du uns sagst. Denn ihr wisst, Luther sagt, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Da steht eigentlich ein anderes Wort und darauf möchte ich hinaus. Das ist natürlich so übersetzt worden, sinngemäß auch richtig, alles okay. Aber eigentlich steht da, dass ihr von dem Herrn als Erstattung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Und damit kommt nochmal eine neue Begrifflichkeit ins Spiel. Eine neue, ganz wichtige Begrifflichkeit. Ich denke, ganz viele von Ihnen kennen diese Begrifflichkeit. Dass in der Bibel das Prinzip der Erstattung eine nicht unwichtige Rolle spielt und auch in einem geistlichen Prozess sehr griffig ist, bis hier zu Kolosser 3. Der Gedankengang der Erstattung, wir kommen nachher vielleicht noch ganz kurz drauf bei der Vertiefung, stammt ja aus dem Alten Testament. Aus dem Alten Testament und zwar ganz einfach im Sinn einer haftpflichtrechtlichen Ausgleichsangelegenheit. Ich habe einen Schaden angerichtet, den habe ich jetzt wieder gut zu machen. Ich habe ihn zu erstatten. Für mich wurde eine Leistung erbracht und da habe ich jetzt einen Gegenwert zu erstatten. Das ist im mosaischen Gesetz super gut geregelt. Da können unsere Versicherungsleutchen bis heute noch das fröhlich nachlesen und nachverstehen. Und dieser Gedankengang, der wird nun geistlich von Gott aufgenommen, dass Gott in einer Erstattung sich sieht. Das heißt, nicht nur ich Gott gegenüber, ich bin quasi dir etwas schuldig, mein Gott, oh Katastrophe, wie gut es den Christus gibt, extra Thema zu. So umgekehrt, Gott sagt, Andreas, ich bin dir etwas schuldig. Und ich sage, Fehler. Auf gar keinen Fall. Denken Sie an den Eingang heute Morgen. Wie du solltest mir was schuldig sein. Mein Gott, irre. Ich bin ja sowieso das Produkt deines Geschenkes. Ununterbrochen, ich lebe jeden Tag von deiner Gnade. Du bist überhaupt nicht schuldig. Doch, ich bin aus meiner Sicht, bin ich dir etwas schuldig. Und das merken Sie genau, dieses Doppelte. Nein, es ist kein Anspruch, den ich habe. Und Gott sagt, aber ich aus meiner Sicht habe den Anspruch an mich, dass ich dir das erstatte. Ja, was willst du mir denn erstatten? Und dann kommt genau dieser Satz. Ich will dir erstatten, was in deinem Leben gelebt worden ist. Ich möchte gerne dafür dir einen Ausgleich geben. Das ging in die Bibel hinein und steht vor diesem Phänomen. Gehen Sie ganz kurz mit mir hinein ins Alte Testament. Da entdecken Sie, dass zum Beispiel dem Propheten Joel es heißt, ich will dir die Jahre erstatten, die die Heuschrecke dir gefressen haben. Oder wir lesen diesen starken Satz im Propheten Sacharja, dass Gott Israel gerne eine doppelte Erstattung geben möchte für die Jahre der Wegführung. Oder wir lesen, dass eben tatsächlich Israel merkt in Jesaja 61, dass da Gott sagt, ich muss Israel das wieder erstatten und wieder gut machen. Oder wir haben bei Hiob den Satz, der Herr gab Hiob jetzt doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Verstehen Sie, ganz eigenartig, dass da etwas plötzlich auf uns zukommt, wo wir sagen, mein Gott, was ist das denn? Und wir erleben hier, dass Gott von seiner Seite aus sehr klar sieht, wie ein Leben gelebt wird. Und zwar, bedenken Sie beides. Sowohl die Rahmenbedingungen, unter denen ein Leben gelebt wird, als auch was dann mit diesen Rahmenbedingungen gelebt wird. Das weiß Gott. Ich habe das schon an anderer Stelle gesagt, das ist für mich ein ganz wichtiges seelsorgerliches Stück. Das Stück der Erstattung. Ein ganz wichtiges seelsorgerliches Stück. Mein Gott sieht die Rahmenbedingungen, in denen sie zu leben hatten, zu leben haben und in denen sie zukünftig leben werden. Er sieht diese Rahmenbedingungen. Und er weiß, dass die unterschiedlich sind. Er weiß das. Das haben sie doch schon, ohne dass sie in diese Vergleicherei reinrutschen. Das wissen sie doch. Sie schauen ihre Verwandtschaft, ihre Freundschaft, ihre Gemeindemitglieder an und sie sehen die Menschen und wissen, mein Gott, sind die Bedingungen verschieden, in denen Menschen leben? Bei allem, was wir nicht sehen, ich gebe das gerne zu, aber nochmal, rein grundsätzlich ist manch ein Leben doch ein unwahrscheinlich belastetes Leben. Ganz klar, wo sie denken, mein Gott, das sind so schwierige Rahmenbedingungen, die du da gegeben hast. Boah, das ist nicht ohne. Das sind manchmal seelische Einschränkungen, das sind geistige Einschränkungen, körperliche Einschränkungen, unterschiedlichster Art. Da gibt es biografische Hämmer und Klopse, wo man sagt, mein Gott, was machst du denn da? Und jetzt sieht er diese Unterschiedlichkeit, er sieht das. Ich liebe diesen Satz von Ambrosius, du siehst die Nacht an, in der ich zu leben genötigt bin. Du siehst die Nacht an, in der ich zu leben genötigt bin. Das heißt, das weißt du, dass du mir das verordnet hast. Ich kann da gar nichts dran ändern. Ich kann da nichts dran ändern. Ich kann auch an vielen Dingen im seelsorgerlichen Kontext nichts dran ändern. Aber ich weiß, dass jedes einzelne Menschenleben aus der Perspektive Gottes sehr wohl wahrgenommen wird und jetzt auch wahrgenommen wird, was in diesen Rahmenbedingungen gelebt wird, in Christus gelebt wird. Da wissen Sie, dass vielleicht ein Leben, wenn es ohne Christus wäre, nach menschlichem Ermessen viel einfacher wäre. Nach menschlichem Ermessen. Die Person könnte vielleicht endlich das Mandat der Ehe zu den Hasen geben und sagen, ach, ich lebe, wie ich das will. Um Christi willen bleibt die Person vielleicht in ihrer Ehe. Und dadurch findet eine Einschränkung statt. Ja, aber natürlich, das gibt's doch. Sie hatten vielleicht eine Chance, an einer bestimmten Stelle einen bestimmten Karriereschritt zu machen, aber sie wissen ganz genau, das läuft nicht koscher. Sie verzichten darauf. Sie sind also jetzt der Dumme. Es findet eine Einschränkung statt. Sie können da Beispiele ohne Ende, Sie merken, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass es hier heißt, ihr wisst, dass ihr von dem Herrn die Erstattung im Erbe empfangen werdet. Das ist ein ganz, 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 ganz wesentlicher Satz, der hier mit reinkommt, weil wir plötzlich irdisches Leben mit all seiner Differenzierung, all seinen hohen, aber auch niedrigen, seinen glücklichen, aber auch seinen tragisch belastenden Momenten, ob die nun Opfer oder Täter gemischt sind, ganz egal. Erstmal sieht Gott das und sagt, ich werde mich darum kümmern. Ich werde mich darum kümmern. Und das zu begreifen, ist doch für unser Thema von höchster Relevanz. Und jetzt leben Sie in diesem Weg mit Jesus genau Ihre Spur. In diesem Weg. Und wissen bei all den Taten, die Sie tun, bei all diesen Taten, Kolosser 3, Vers 24 gilt, ich weiß, mein Gott wird das erstatten. Bin mal gespannt, wer das hinkriegt. Hinkriegt bei dem, bei der, bei mir. Immer wieder kommt dieses Thema vor als das Thema, das Stichwort der Erstattung. Wir lassen mal den Paulus ruhen, haben ihn kurz touchiert beim Preisgericht, sind mit ihnen mal durch die Kampfbahn gelaufen, haben nebenbei bei Hebräer 12 mit eingebaut, waren bei Kolosser 3 beim Thema Lohn und Erstattung und müssen jetzt einmal noch ganz kurz, bevor wir tatsächlich unsere Bibelsondierungsphase fast geschafft haben, jetzt noch das letzte Buch der Bibel ins Visier nehmen. Wir haben schon zwei Bibelstellen aus der Johannes-Offenbarung berührt. Offenbarung 11, 18, die Zeit für Lohn. Sehr schöne Formulierung. Die Zeit für Lohn. Und Offenbarung 22, 12, wo das eben der Erhöhte so wunderbar sagt, ich komme und mein Lohn mit mir. Ich komme und mein Lohn mit mir. Was für eine gute Formulierung. Aber natürlich haben wir im letzten Buch der Bibel noch ein ganz besonderes Stück, nämlich die sogenannten Sendschreiben an die Gemeinden. Und in den Sendschreiben an die Gemeinden, diese 7 Sendschreiben, die haben ja alle einen immer gleichen Aufbau und immer einen gleichen Schluss. Und immer am Schluss steht ja der sogenannte Überwinder oder Siegersatz, man kann das so oder so sagen. Das Wort, was da steht, ist tatsächlich als Sieger zu beschreiben. Das heißt, der Text der Offenbarung will deutlich machen, alle Gemeinden, alle Jesusleute sind in einer Spannung, bis es zum Überwindersatz erfüllend kommt. Wer überwindet? Das heißt, jedes Mal haben Sie jetzt ein Bild von einer Zeit, wo etwas im Minus, schwierig, belastend, notvoll, einschränkend, korrekturbedürftig ist. Sie wissen, jede Gemeinde verschieden. Und Sie haben ein Ergebnis im Sinn von, wenn du durchhältst, wenn du siegst, dann. Und dann kommen die entsprechenden Dinge. Das heißt, hier ist genau dieser Gedankengang von irdisches Leben mit seinem ganzen Thema, aber dann Lohn im Überwindersatz. Und interessanterweise taucht jetzt hier, ich lese nicht alle Überwindersätze, nur den letzten, taucht im letzten Überwindersatz etwas auf, was Sie jetzt schon heute Vormittag bei Petrus gehört haben, aber sehr spezifisch auf die 12 bezogen. Nämlich in Offenbarung 3 lesen wir im Überwindersatz, zuerst kommt dieser schöne Satz, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird, die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen, das Abendmahl halten, er mit mir. Und dann, wer überwindet, und jetzt heißt es doch hier, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Ich weiß es schon 2 Stunden her, aber das hatten wir. 2,5 Stunden. Das hatten wir. Erinnern Sie sich an den Schwur von Jesus? Matthäus 19? An den Eid, der den Petrus gegeben hat, als der ihn fragte, was ist mit mir? Und jetzt merken wir, dass das, was sehr spezifisch in Matthäus 19, 28 auf den 12er-Kreis, da werden ja die 12 besonders genannt, dass das hier plötzlich sich öffnet. Es weitet sich. Und das Bild, was hier gebraucht wird, ist natürlich das Bild vom Thron sitzen. Und Sie jetzt sagen, oh, ist aber ein mächtiges Gedränge am Ende. Auf diesem Thron ist ja ein Bild, das ist klar, das steht für Teilhabe an der Herrschaft Gottes. Teilhabe an der Herrschaft des Messias. Teilhabe an Jesus, zukünftig an Jesus. Und da kommt eine Thematik rein, die jetzt hier in Offenbarung 2, 3 uns deutlich wird. Die ist noch einmal wichtig, um das aufzusammeln, was so an Inhalten uns genannt wird. So, darf ich ganz kurz Cut machen? Wir sind einen guten Weg gegangen. Und müssen jetzt ein bisschen ein Ergebnis hinkriegen. Kriegen wir ein Ergebnis hin? Wir kriegen ein Ergebnis hin. Wenn wir das alles ein wenig versuchen zu bündeln und zu strukturieren, entdecken wir doch einmal Folgendes. Wir entdecken einmal vom Lohn, Schatz, Punkt, 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 ist glasklar die Rede. Es wird nicht verschwiegen, es ist kein nebensächliches Thema, es wird nicht ängstlich am Rande mal zischelnd noch in Möglichkeit gestellt, sondern eine dicke, breite Spur, wo vom Lohn der Jesus-Leute für ihre Nachfolgewege die Rede ist. Erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, ja, ich stimme auch weiterhin zu, wir haben keinen richtigen Verrechnungsschlüssel. Den haben wir immer noch nicht rausgekriegt. Weder bei Matthäus noch in den Synoptikern, auch nicht rausgekriegt bei einem Paulus und auch nicht rausgekriegt bei einer Johannes-Offenbarung. Wir haben sogar, um das nochmal an der Stelle einzufügen, einen Text, der uns eher verbietet, irgendwelche Arten von Verrechnungen anzustellen. Das Antigleichnis für Verrechnungsbemühungen ist das berühmte Gleichnis in Matthäus 20 von den Arbeitern im Weinberg. Sie erinnern sich, da haben die gerechnet und das ging richtig in die Hose. Ja, da haben die hochgerechnet aus ihrer innerweltlichen kleinen Gnadenphilosophie und dann hat aber der entsprechende Weinbergbesitzer sie mächtig auflaufen lassen. Das heißt, ja, wir haben keinen Verrechnungsschlüssel. Wir haben auch zum Dritten keine richtig gute Enthüllung, was die inhaltliche Spezifikation betrifft. Wir haben nur die Begriffe. Darf ich es nochmal erinnern? Die Begriffe? Die Begriffe sind zum Beispiel Gerechtigkeit ist Inhalt, das Erbe ist Inhalt, Ruhm ist Inhalt, Lob ist Inhalt, die Ewigkeit ist Inhalt, Städte sind Inhalt, Teilhabe an der Herrschaft Gottes ist Inhalt, Berufung ist Inhalt. Merken Sie die Begriffe? Das heißt, es sind alles sehr gefüllte Begriffe, aber Sie helfen mir nur bis zu einem bestimmten Rand. So, das heißt, ich habe in zwei ganz wichtigen Stücken eine Grenze, die ich verspüre. Grenze Verrechnungsschlüssel, was bringt mein Dienst heute drüben ein? Und Grenze der inhaltlichen Spezifikation. Und dazu brauchen Sie kein Theologiestudium. Dass das so ist, das ist Ihnen sehr schnell klar und deutlich. Das soll natürlich genau das verhindern, dass wir in den religiösen Rückfall hineinrutschen. Denn das wäre der Tod im Topf. Das ist klar. Wenn ich jetzt anfangen würde mit einem Verrechnungsschlüssel und einer inhaltlichen Spezifikation, ja, Sie wären doch sofort mit Ihrem Taschenrechner hier unterwegs. Das heißt, genau das soll nicht geschehen. In die Falle will ich nicht reintappen. Aber was erkenne ich denn? Was erkenne ich an der Begrifflichkeit? Ich erkenne an der Begrifflichkeit, es ist alles eine göttliche Begrifflichkeit. Es hat nichts mehr mit der Erde zu tun. Alle Lohnberechnung hat himmlische Qualität. Ich erkenne natürlich sofort, dass der Verrechnungsschlüssel, das erkenne ich, enorm ist. Er ist außergewöhnlich. Wenn ich für meine 5 popeligen Talente nachher mit 5 Städten abmarschiere, wenn ich, der hier unterwegs gewesen bin mit Jesus, teilhabe an seiner Herrschaft, dann ist der Verrechnungsschlüssel einfach komplett irre. Ja, das ist ganz eindeutig. Und es ist auch klar, dass es mit all den Verrechnungen im absoluten Schwerpunkt, ich es immer mit dem Himmel zu tun habe. Ich habe nur 2 Stellen, wo ich eigentlich sagen könnte, es gibt auch die Möglichkeit einer vorweggenommenen innerweltlichen Verrechnung. Und die 2 Stellen sind einmal Matthäus 6, erinnern Sie sich, die andere Lesart, nämlich die Lesart, euer Vater wird es euch vergelten, öffentlich. Da kann man, wenn man will, auch eine innerweltliche Öffentlichkeit schon annehmen, ein Vorwegnehmen von Lohn in diesem System, ja. Und wir haben es natürlich noch einmal im Lukas-Evangelium in Kapitel 18. Wir schauen uns das vielleicht sicherheitshalber an, damit Sie nachher nicht sagen, ich hätte es nicht informiert über Ihre Verrechnung. In Lukas 18 lesen wir im Paralleltext zu Matthäus 19, 27. Da sprach Petrus, Lukas 18, 28. Da sprach Petrus, sieh, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Und jetzt wieder dieser Schwur. Amen, wahrlich, ich sage euch, und jetzt hören Sie genug, Lukas-Variation, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, in West, der ist nicht vielfach wieder empfange, und jetzt kommt der Satz, in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das heißt, hier haben wir auch nochmal so einen Satz, der unterscheidet zwischen einer jetzt schon innerweltlichen Verrechnung Gottes, wo Gott sagt, ich kümmere mich um dich. Wenn du dich hier in dieser Weise einbringen musstest, was den Verlust angeht, werde ich mich darum kümmern. Aber das sind die einzigen beiden Stellen, die wir jetzt haben, die andere Lesarten Matthäus 6 und hier Lukas 18 parallel mit Markus, wo wir das haben. Ansonsten ist der absolute Schwerpunkt des Lohngedankens ein jenseitiger, ein den Himmel betreffender Gedanke. Die nächste Erkenntnis, die wir gewinnen, unserem Ergebnis, ist natürlich die, dass wir merken, wenn das hier uns so weitergegeben wird, dann spielt im Leben der Christen, die hier uns präsentiert werden, der Bibel, der Himmel eine viel, viel größere Rolle in ihrem irdischen Leben, als es bei uns im Durchschnitt der Fall ist. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt. Dieses Reinrutschen der Himmelskategorie in die irdische Rechnerei. Ja, das spielt jetzt eine Rolle. Der Himmel ist jetzt von Relevanz. Der Himmel wird jetzt mit einbezogen, das, was ich tue, was ich mache, was ich lasse. Der Himmel rückt ganz, ganz nah in mein irdisches Nachfolgeleben rein. Das ist spürbar, das ist absolut spürbar. Und das Nächste, was spürbar ist, ist, dass alle diese Texte, die wir jetzt gehabt haben, Matthäus-Evangelium, Parallelsynoptikern, Paulus, seine Briefe, Johannes-Offenbarung, natürlich alle diese Texte den Christen im Visier haben, im absoluten Schwerpunkt seiner Nachfolge. Das ist der, der jetzt gerade herausgefordert ist, im Alltag Jesus nachzufolgen. Um diese Kategorie geht es. Wenn Sie das realisieren, verstehen Sie auch, warum in manchen Textzusammenhängen das Thema vom Lohn seltener auftaucht. Hochinteressant. Denn Sie haben jetzt zum Beispiel gemerkt, aus welchem Evangelium habe ich Ihnen jetzt gar nichts präsentiert. Das Johannesevangelium hat eine sogenannte präsentische Eschatologie. Das heißt, das, was zukünftig ist, wird ganz stark in das Jetzt hineingezogen. Da kommt der Satz Johannes 5 her. Wenn mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben, der hat das ewige Leben, der kommt nicht in das Gericht. Das ist alles sehr stark in das Jetzt hineingezogen. Präsentische Eschatologie, das heißt, die Dinge werden in eins gesetzt. Das Zukünftige kommt in die Gegenwart rein. Jetzt gilt das alles. Das heißt, dieser Gedankengang gibt mir eine starke Gewissheit, ein starkes Jetzt ist alles erledigt und geschehen. Ein ganz wichtiger Aspekt unseres Glaubens. Glauben Sie mir, ich liebe Johannes. Aber die anderen Texte, die wir hatten, sind die Lauftexte. Das sind die Lauftexte, nicht präsentische Eschatologie, alles erledigt, fertig, hier bin ich, es kommt sowieso nichts mehr, ich habe ewiges Leben, das war's. Ich in Christus, mit Christus, diese ganzen paulinischen Formeln, die können all da rein. Am Weinstock sein, muss mich gar nicht bewegen. So, ist wichtig, ein ganz wichtiger Akzent. Aber was wir hier haben ist Stadion, weitergehen, Hingabe, Verzicht, laufen, kümmern, machen, tun. Das heißt, ich bin hier in der Weise in den herausfordernden Nachfolgen. Das ist das Thema. Das Lohnthema kommt in der Bibel davor, wo es um die Herausforderung des Glaubens in der Nachfolge geht. Und wenn ich das begreife, dann verstehe ich auch, was jetzt Jesus hier an dieser Stelle wichtig ist. Und dann kommt das Thema zum Leuchten. Nämlich, dass Jesus uns sieht. Er sieht diese blöde Lauferei. Er sieht das. Und hat doch nirgendwo gesagt, dass das Spaß machen muss. Und er weiß, was das bedeutet. Er weiß, was das bedeutet. Und er weiß auch, was manch einer für einen Preis gezahlt hat. Und zu zahlen bereit ist und gerade zahlt. Und da wissen wir, das sind wir gerade noch alle in der sehr großen Billigvariante. Da gibt es Schwestern und Brüder, die in diesem Augenblick, während wir hier sitzen, einen Wahnsinnspreis zahlen. Einen Wahnsinnspreis zahlen. Um sagen zu dürfen, Herr Jesus, ich folge dir nach. Das wissen wir. Und er sieht das. Das ist gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Deswegen müssen Sie die nicht bemitleiden. Verstehen Sie? Sie müssen die nicht bemitleiden. Denn Sie wissen ja jetzt, er sieht das. Und ich erstatte das dir alles. Lassen Sie uns mal ganz Klartext reden. Der sieht diesen armseligen Bruder, der irgendwo in einem nordkoreanischen Lager vor sich hin vegetiert. Das sieht er. Und er weiß, was für eine Ausgleichssumme am Himmel da anläuft. Das weiß Gott. Und er findet einen Weg, glauben Sie es mir. Der findet einen Weg, das Leben dieses Bruders auszugleichen. Und wir werden alle furcht daneben stehen und ihm von Herzen das gönnen. Begreifen Sie es? Da leuchtet es auf. Herr Jesus, du siehst das. Du siehst das. Du siehst unsere Lauferei. Du siehst das Mühsame. Du siehst das Alltägliche. Du siehst das Nervende. Du siehst das, mein Gott. Und jetzt kommt der Spitzensatz. Den müssen Sie sich merken. Alle anderen können Sie vergessen. Deswegen müssen Sie sich 1. Mose 15,1 merken. 1. Mose 15. Der Glaubensvater. Der Glaubensvater Abraham. Mit seiner ganzen Not des täglichen Glaubenskämpfens. Dieser olle, schrumpelige alte Mann mit seiner vertrockneten Frau. Und lebt da vor sich hin. Mit was denn? Mit nichts, mit nichts, mit nichts. Und dann steht er in 1. Mose 15 vor dem lebendigen Gott und sagt ihm, mein Gott, mein Knecht Eliezer wird das alles erben. Das alles kannst du wirklich Nasen geben. Vergiss es doch. Und Gott sagt, nein, mein Freund. Großer Irrtum. Riesengroßer Irrtum. Und jetzt kommt der Satz. Dein Lohn wird sehr groß sein. Das ist der Satz. Das ist der Glaubenssatz. Dein Lohn wird sehr groß sein, Abraham. Vergessen Sie es nie. Das Thema des Lohns steht im direkten Zusammenhang, ist quasi unmittelbar verbunden mit der Glaubensherausforderung der täglichen Nachfolge. Ist nicht idealisiert, ist nicht irgendwo in einer mega rosaroten Wolke, sondern das ist ganz stark das Alltagsthema für Jesus Leute, die jeden Tag neu in der Kampfbahn des Glaubens unterwegs sind. Für die gilt, ich sehe es, ich sehe es. Und dein Lohn wird sehr groß sein. Ich sehe auch die Rahmenbedingungen, ich sehe deine Grenzen, ich sehe das alles. Und ich sehe deine Hingabe, ich sehe das alles. Und darfst mich wie Petrus fragen, was wird mir dafür? Und ich schwöre es dir, du wirst dafür einen Ausgleich bekommen. Die Ohren werden dir schlackern, wenn ich mal anfange, meine Erstattung bei dir einzubringen. Der Epheserbrief sagt, er braucht Äonen dafür. Äonen. Stell dir das mal vor. Das ist nicht mal ein Päckchen auspacken wie bei jemandem Geburtstag. Er braucht Zeitalter, um seine Segnungen für sie zu entfalten, die er für sie vorbereitet. Und wir machen so einen Käse. Warum machen wir so einen Käse? Weil wir den Himmel so weit weggeschoben haben. Wir haben den Himmel so weit weggeschoben. Die Realität unseres Gottes. Er hat uns in den Himmel hineingerufen. Er hat uns die Realität des Himmels geschenkt. Der ist nicht irgendwo, der ist heute hier. Heute wissen Sie, dass mit dem Tag, den Sie leben, Sie gleichzeitig im Himmel die Linien weiterlaufen. mit ihrer Nachfolge, ihrer Treue, ihrem Gehorsam, ihrer Verzicht, ihrer Hingabe. Der Himmel läuft. Ganz, 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 ganz wichtig. Dein Lohn wird sehr groß sein. 1. Mose 15,1. Schreiben Sie sich das übers Tagesseminar. Alles hat sich gelohnt. Dein Lohn wird sehr groß sein. Sie gehen fast in die Knie, weil sie nicht mehr piepsachen können. Dein Lohn wird sehr groß sein. Sie sind verzweifelt, weil sie denken, was soll denn der ganze Case? Dein Lohn wird sehr groß sein. Sie wissen nicht mehr aus noch ein, diesen bescheuerten Rahmenbedingungen ihres Lebens. Und denken, mein Gott, warum kannst du nicht einfach ein ganz klein wenig die Grundachsen meines Lebens positiv verschieben? Dein Lohn wird sehr groß sein. Das ist doch kein Nebelthema. Das ist ein Alltagsthema. Damit sie durchhalten, damit ich durchhalte. Das müssen sie wissen. Und wenn das das Ergebnis ist, dann stehen wir da vorne. Mein Gott, wie gut, dass du mir das sagst. Wie gut, dass du mir das sagst. Mir, diesem Läufer, der so im Lauf des Marathons so ein bisschen Verschleißerscheinungen aufweist. Der man nicht mehr will. Wie gut, dass du mir das sagst, dass alles nicht umsonst ist. Wie gut, wie gut. Und wenn wir das als Ergebnis haben, haben wir ein ganz großes Ding gewonnen. Zu begreifen, alle Kontexte, in denen dieses Thema vorkommt, alle Kontexte sind unmittelbare Nachfolgekontexte. Jetzt kann aber folgende Erkenntnis bei uns ankommen, dann kriegen Sie Ihren Kaffee. Folgende Erkenntnis kommt bei mir an, warum habe ich ein so chronisches Desinteresse an diesem Thema? Erster Gedankengang, natürlich kann das sein, ich habe es einfach gar nicht gewusst, kann ja passieren. Ich habe es einfach nicht drauf gehabt. Kann natürlich auch sein, dass die zu dieser verklemmten Abteilung gehören. Die beiden Hindernisse, die wir am Anfang ja hatten. Auch möglich. Aber es kann auch sein, und das wäre bescheuert, dass ich im Grunde genommen es gar nicht notwendig hatte. Ich musste mich gar nicht drum kümmern, um die Sache mit dem Lohn. Denn mein Leben ist ja so easy. Wozu brauche ich noch Lohn? Kann das sein, dass unsere Nachfolgekonzepte teilweise so neben der Spur laufen gegenüber dem, was die Bibel uns sagt, dass wir des Lohnes nicht mehr bedürfen. Verstehen Sie? Das ist nicht gut. Das heißt, ich habe mich so in meinem christlichen Leben etabliert, dass ja alles toll ist. Mein Gott, wieso sprichst du davon, dass ich vielleicht kein Haus mehr habe? Ich habe ja 3. Und selbstverständlich auch weitere Rücklagen und Dinge, die da sind. Und deswegen brauchst du auch nichts Ausgleichs. Alles okay. Bei mir ist alles okay. Ich brauche keine Erstattung. Außerdem ist mein Leben auch gerade so nett und plauschig. Es läuft ja alles ganz toll. Außerdem, Herr Jesus, bitte hab Verständnis dafür, bei uns läuft das anders als in der Bibel. Bei uns läuft Nachfolge so, die kommt dazu. Das heißt, wir leben erstmal 90% normal und haben noch so einen Puffer. Und da können wir noch mal gucken, was wir für dich dann so machen. Und deswegen haben wir auch nicht so viel auszustatten mit Lohn, weil du bist dazu. Und wenn du weg bist, habe ich ein paar Prozent Minus, aber eigentlich läuft alles weiter. Verstehen Sie das Neue Testament? Warum Jesus mit Matthäus 5, Vers 12 anfängt, was den Lohn angeht? Wenn sie euch verschmähen, wenn sie euch rausschmeißen, wenn sie euch nicht leiden können, weil ihr mit mir unterwegs seid, dann freut euch, habt Lohn. Nö, hatte ich jetzt noch nie, Herr Jesus. Die mögen mich alle. Und klar, die wissen ja am kleinen christlichen Touch, aber das ist alles im Rahmen. Ich versuche das auch so hinzukriegen, dass es nicht zu stark auffällt, Herr. Können Sie es weiterdenken? Sie können selber weiterdenken. Und plötzlich brauche ich gar keinen Lohn mehr. Wenn ich mal im Himmel bin, in 20, 30, 40, 50, 60 Jahren, ja, meinetwegen. Merken Sie, wie wir meilenweit weg sind von dem hier. Dass Jesus sagt, ich habe dich zu mir gerufen, in eine unmittelbare, tägliche Lebensgemeinschaft, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Leben. Du bist doch nicht nur von mir gebucht, von sonntags von 10 bis 11. Ich habe dich an mich genommen, in mich. Du gehörst zu meinem Leib, zu meiner Person dazu. Ich habe dir den Himmel alles geschenkt. Ich habe dich in die Gemeinschaft mit mir hineingerufen. Ja, das ist hat natürlich dann Konsequenzen. Ja, genau, das hat dann Konsequenzen. Ja, dann habe ich natürlich ein gewisses Problem. Denn dann rutsche ich ja weiter an der einen oder anderen Stelle ins Minus. Tatsächlich. Das heißt, dann könnte ich ja merken, dass meine Nachfolge mich was kostet. Könnte was kosten. Könnte Anerkennung kosten. Könnte einen Lebensentwurf kosten, den ich nicht mehr umsetzen kann, weil ich dem Willen Gottes entspricht. Könnte Beziehungen kosten. Könnte wirklich Geld kosten. Verstehen Sie? Mein Gott, warum war das Thema für mich so unwichtig? Weil ich es nicht bedurfte? Und warum bedurfte ich es nicht? Herr Jesus, wie sieht meine tatsächliche tägliche Lebensgemeinschaft und Beziehung mit dir aus? Ich will das wieder aufnehmen, was hier steht. Ich will das wieder aufnehmen. Dass hier mein Herr, der mich in eine tägliche Lebensgemeinschaft mit ihm hineinnimmt, sagt, und wenn diese tägliche Lebensgemeinschaft, die du jetzt mit mir lebst, zu Konsequenzen führt, und die wird zu Konsequenzen führen, dann darfst du wissen, ich stehe dafür ein. Petrus, du fragst, was dir werden wird. Ich schwöre dir, Petrus, du wirst staunen. Es wird gelten, 1. Mose 15,1, dein Lohn wird sehr groß sein. Das ist das Ergebnis. Und jetzt haben wir also 7 Themen. Erkennen Sie? Sie sind direkt vor Ihnen, die 7 Themen. 7 Themen, die wir nachher nochmal ein ganz klein wenig eine Vertiefungsrunde brauchen. Ihr gehört zum Himmel. Ihr gehört zum Himmel. Ihr lebt ganz klar im Noch nicht. Ihr seid in einem treuen Lauf unterwegs. Ihr zahlt einen hohen Preis. Ihr müsst durchhalten. Ihr könnt unterschiedlich leben und im Himmel unterschiedlich ankommen. Und ihr werdet in Zukunft mich sehen. Herr Jesus Christus, jetzt ist unser Herz und Kopf voll von dem, was wir miteinander besprochen haben aus deinem Wort, und wir wollen dir dafür ganz herzlich danken. Das ist schon außergewöhnlich, was du mit uns machst. Und wir geben dir darüber die Ehre, dass wir so mit dir und bei dir und in dir sein dürfen. Und dass du unsere kleinkarierte tägliche Nachfolge so hoch wertest. Danke. Und jetzt gib uns in unserem Kopf, unserem Herz Klarheit und vielleicht einen guten Austausch miteinander. Und hab herzlichen Dank auch für deine Güte und Freundlichkeit, auch in den Gaben, die du uns jetzt gibst. Gepriesen seist du. Amen. Amen.